Ein Zitat aus dem Roman Wünsche von Judith Kuckert. Ab heute gilt, es werden keine alten Filme mehr angeschaut, sondern ein neuer wird gedreht. Regie, Kamera, Hauptdarsteller, ich. Location London, verwendbares Material, das Gefühl des Augenblicks. Zitat Ende. Vera ist 46 Jahre alt. Sie ist Lehrerin und wohnt in einer Kleinstadt, über die es in dem Roman heißt: Mein Gott, was für ein trauriges Nest das doch war für all diejenigen, die hier hocken blieben. An einem Silvestertag haut Vera ab. Sie verschwindet nach London und landet dort auf keiner Silvesterparty, sondern in einer Kirche. Die Autorin Judith Kuckert ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Vera läuft Menschen hinterher. Sie folgt ihnen und sie kommt dann in diese Kirche. Eigentlich will sie doch frei sein und ganz neu anfangen. Warum läuft sie dann Menschen hinterher?
An diesem Silvestertag hat sie sehr früh, ohne selber richtig zu wissen, beschlossen, dass sie woanders hingehen will, damit das Leben anders wird. Ist per Zufall in London gelandet und als sie dann in Heathrow ankommt, fängt sie ja schon sofort an, hinter jemandem herzulaufen, weil sie den eigenen Weg nicht weiß. Und vertraut sich im Grunde Fremden an, verbringt mit denen eine bestimmte Zeit, ohne dass der Fremde es weiß. Und dieser Fremde macht so eine Art Führung durch die Stadt. Und dort, wo er dann zu Hause ist oder hinter einer Tür verschwindet, ab da ist sie wieder allein. Und an diesem Silvestertag trifft sie Mutter und Sohn. Wären die zum Feuerwerk an die Themse gegangen, wäre sie zum Feuerwerk an die Themse gegangen. Also es ist eine Art, das Schicksal jemand anderem zu überlassen oder die Entscheidung, dem leeren Raum zu überlassen.
Das ist ja eigentlich eine tolle Idee, so dem Schicksal eine Orientierung zu geben. Haben Sie selbst schon mal daran gedacht, sowas zu machen?
Ich habe das sogar schon mal gemacht, aber da war ich viel jünger. Das hing aber ein bisschen damals damit zusammen, dass ich immer zur Kriminalpolizei wollte und Personenobservierung ganz spannend fand, vor allen Dingen für eine Person wie mich, die absolut kurzsichtig ist. Also kurzsichtig Personen observieren, da war ich vielleicht so 16, 17 und da bin ich auch immer hinter Leuten hergeschlichen, um zu sehen, was die machen, wo die wohnen, was die für ein Leben führen. Ja.
Ist ganz kompliziert, weil irgendwie merkt man immer, dass wenn da jemand hinter einem hergeht, oder?
Sie ahnen nicht, wie viele Leute das nicht merken. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die merken nicht, dass man direkt hinter ihnen steht und sie knallen einem den Rucksack ins Gesicht.
Vera trifft in dieser Kirche einen Reverend, das ist sowas wie ein anglikanischer Priester. Eigentlich ist das ein ganz sympathischer Mann, entgegen allen Vorurteilen, dass Priester verknisterte, verklemmte Leute sind. Das ist ein ganz, ganz schillernder Typ mit Tätowierungen und ganz, ganz wahnsinniger Typ im Grunde.
Ja, der ist ja aus einer Generation, also der ist so Jahrgang 64, so ähnlich wie Vera. Und der ist eben aus einer Generation, wo die ich als Priester auch noch kenne, als ich in so einer katholischen Jugend war. Da gab es, also Rand-Ruhr-Gebiet, gab es eine Menge junger Männer, die sich so vorgestellt hatten, dass sie so eine Art Arbeiterpriester werden. Die fuhren dann auch nicht Auto, sondern Motorrad. Tätowiert waren sie allerdings nicht, aber sie machten noch was ganz anderes Schlimmes. Sie haben dann irgendwann alle geheiratet.
Das ist nicht gut für die katholische Kirche, aber vielleicht ja. Für die Priester, oder?
Ja, da sind die besten Männer sind dann weg. Ne?
Dann macht Vera was ganz Wildes, also was ganz Exotischeres. Was Exotischeres kann man sich heute kaum noch vorstellen. Sie beichtet.
Finden Sie das so exotisch? Also ich finde das gar nicht exotisch. Ich weiß es auch nur, weil ich so eine katholische Erziehung habe, weiß ich eben, dass das Beichten freitags nachmittags zusammen mit meiner Freundin Martina, dass wir uns irgendwie 4 Kilo leichter fühlten, obwohl wir gar nicht so dolle Sünden hatten, die wir da hätten beichten können. Und das irgendwie so das Gefühl war, das Leben fängt nochmal neu an, weil man ist ja wieder unschuldig.
Viele andere Kinder haben da negative Erinnerungen. Man klettert da in den düsteren Kasten hinein und fragt sich, was habe ich mit 6 Jahren schon zu beichten, was soll ich da? Sie gehören zu den wenigen Menschen, die positive Erinnerungen an die Kinderbeichte haben?
Ja, weil beim Beichten habe ich gelernt zu lügen. Ich habe nämlich da angefangen, weil ich natürlich viele Sünden nicht hatte und weil ich es auch irgendwie richtig spannend fand, dem Priester irgendwelche Geschichten zu erzählen, die überhaupt nicht stimmten, also damit er auch richtig was zu tun hatte mit seiner Absolution.
Das finde ich ungeheuer spannend. Ich habe mit Frau Hoppe neulich gesprochen, mit Herrn Orteil. Und alle erzählen ähnliche Erlebnisse, positive Erlebnisse. Frau Hoppe schreibt das auch in ihrem Buch. Hoppe, werden in Beichtstühlen Schriftsteller geboren?
Ja, es kann gut sein.
Dieser Priester, der Reverend, besorgt ihr eine Stelle in einem Sterbehospiz. Sie geht nach London, um glücklich zu werden. Und nun ist sie mit lauter sterbenden Leuten zusammen?
Ist kein Sterbehospiz, ist Geriatrie, also ein ganz normales Krankenhaus mit einer Geriatriestation. Man kann natürlich auch sagen, ja, vielleicht auch nächste Tür schon palliativ. Es ist jetzt gar nicht so was Hochdramatisches. Es ist ganz simpel eine der wenigen Möglichkeiten, ohne Aufenthaltserlaubnis in einem Land zu arbeiten und sich wöchentlich einen Check ausstellen zu lassen, ohne dass man krankenversichert ist, sozialversichert ist und so. Also sie arbeitet dort eigentlich schwarz.
Aber an einer Stelle heißt es doch, hier kamen auch Leute her, um dort zu sterben über dieses Haus. Und sie erlebt dann auch so einen Fall eines Sterbenden. Und dann beschreibt sie zugleich diese Frühlingsgefühle. Sie freut sich auf den März. Also eine Wiedergeburt mit dem Siechtum. Ist das so in dem Kontrast zu erleben?
Das ist aber doch völlig normal, wenn man im Krankenhaus auf so einer Station arbeitet. Also früher, dann sind auch viele Leute mit Alzheimer da. Früher hieß das einfach Altersschwachsinn. Dass man in dem Moment, wo man dann nach der Schicht die Station verlässt, dass einem der Frühling noch viel frühlingshafter vorkommt, als er vielleicht an dem Tag ist, ist logisch.
Und dort erlebt sie auch, wie ein sehr alter, todkranker Mann, ein Atheist, ein bekennender Atheist, stirbt. Und doch will der die Krankensalbung, sagt man heute, empfangen, die der Priester, den sie kennt und den sie ruft, ihm dann auch mit einer Nivea-Creme gewährt. Da kommt einiges zusammen, was gar nicht zusammen zu passen scheint, oder?
Ja, so ein Referent kann das ja auch gar nicht. Also das ist ja nicht in deren Tradition. Ich meine, in so einem Moment, wo jemand für immer geht und Atheist war, aber zur See gefahren ist, ist alles möglich. Da ist auch möglich, dass man dann zusammen ein Seemannslied singt, weil der einfach keine Kirchenlieder kann. Und dass eine Form von Tröstung durch so ein Ritual, was dort vollzogen wird, für jeden in dem Moment das Richtige ist, das kann ich mir total gut vorstellen. Sonst hätte ich es nicht geschrieben.
Ein Atheist, der sich, naja, kann man gar nicht so beschreiben, aber irgendwie doch, der sich im letzten Augenblick doch noch an die Krankensalbung als Trostmöglichkeit erinnert. Jetzt wollen wir keine Missverständnisse aufkommen lassen. Judith Kuckerts Buch ist weit davon entfernt, ein religiöses Erbauungsbuch zu sein. Man erfährt wenig über Veras Religiosität und auch die anderen Personen sind jetzt nicht fromm oder das ist jetzt nicht großes Thema. Und doch tauchen in ihrem Buch viele katholische Spuren auf. Die Caritas einmal zu Anfang, eine Jacke kommt von der Caritas, die Eucharistiefeier, ein Wort, das heute auch sehr fremd klingt, eine Lourdes-Plastik-Madonna. Sind Ihre Romanhelden alle katholisch?
Also meine Romanhelden bewegen sich alle in einer Umgebung, die ich relativ gut kenne. Und ich komme aus einem Städtchen, das liegt am Rand des Ruhrgebiets, mit sehr viel polnischer, zweite, dritte Generation Polen. Die sind ja, wie man weiß, alle katholisch. Und hat einen speziellen polnischen Katholizismus und sehr vielen Italienern mit ihrem italienischen Katholizismus. Da hat es gar nicht so sehr was mit Kirche zu tun, sondern es hat was mit Erinnerungen an frühe Rituale was zu tun.
Das heißt, Sie fischen in dem Traditionsbecken, das dort existiert. Diese Lourdes-Plastik-Madonna, die taucht am Anfang des Buches auf nochmal und am Ende taucht sie dann nochmal auf und am Ende greift auch Vera nach dem abschraubbaren Krönchen. Das sind diese kleinen Plastikfiguren mit Lourdeswasser drin, die so ein blaues Krönchen oben aufhaben. Man schraubt das Krönchen ab und gießt das Lourdeswasser heraus. Was bedeutet Vera denn diese Maria, die sie dann, als sie nach Hause kam, kommt so ganz instinktiv in die Hand nimmt da?
Die ist ja ins Haus gekommen, als ihre Pflegemutter so schwer krank war, in der Hoffnung, also es gibt ja Menschen, die glauben sowas, dass ein Schluck von diesem Wasser Wunder wirkt. Vera, das steht jetzt nicht in dem Buch, hat sicherlich auch manchmal dieses Wasser gegen ihre ersten Pickel genommen, statt Gesichtswasser, in der Hoffnung, dass es auch Wunder wirkt. Und dann deswegen greift man halt automatisch danach, als wenn da was anderes. Direkt daneben hat ihr Handy gelegen und ihr Haustürschlüssel, als sie glaubte, für immer das Haus zu verlassen. Die Madonna steht halt ein bisschen höher.
In Ihrem Buch geht es um Lebensentwürfe, um Lebenswünsche in erster Linie. Filme, ein Film spielt eine ganz besondere Rolle. Ein Film, in dem Vera, die Romanheldin, in der Kindheit mitgespielt hat. Dieser Film scheint ja auch irgendwie so ein bisschen den Kopf verdreht zu haben. Dieser Film hat ihre Wünsche vielleicht auch mitbestimmt. Sie träumt seitdem auch von einem großen Auftritt ins Leben. Kann man das so sagen?
Nein, ich glaube, sie träumt von einem Zuhause. Sie kommt aus Verhältnissen, wo die Mutter 6 Kinder von 5 verschiedenen Männern hat. Sie ist das älteste Kind. Sie ist ein sehr stilles Mädchen und hat sicherlich ganz früh, ohne es formulieren zu können, begriffen, dass Identität oder Biografie auch ein Spiel sein kann. Und wenn man sich eine andere Identität oder Biografie erspielen kann, gibt es vielleicht für die Zeit des Spiels ein Versprechen, dass man dann glücklicher ist in dieser Spielzeit. Sie hat dann nicht die Chance, Schauspielerin zu werden, weil sie zu schüchtern ist, zum Vorsprechen zu gehen. Der Gang nach London ist auch im Grunde ein Gang, wie Sie am Anfang schon vorgelesen haben, ein Gang auf eine andere Bühne an einem anderen Ort, wo sie niemand kennt, also wo sie noch einmal neu auftreten kann.
Sie spielt dann ja auch eine andere Person. Sie geht in die Badeanstalt in ihrem kleinen Heimatstädtchen an Silvester und dort sieht sie eine Person, lässt sich das Schließfach von dieser Person aufschließen, schlüpft in die Kleidung und fährt als diese Person nach London. Das heißt ein Spiel mit Identitäten auch?
Ja, auf jeden Fall.
Zum Film vielleicht nochmal. Einmal heißt es in dem Roman, er will einen Film machen, der Wünsche heißt, ein Film über ein geglücktes Scheitern. Kann man Ihren Roman auch ein Buch über ein geglücktes Scheitern nennen?
Ja, das ist das Erste auf jeden Fall, weil ich glaube, es gibt auch ein unglückliches Siegen sehr häufig. Also es gibt auch ein geglücktes Scheitern, weil nämlich, wenn man scheitert, hat man wenigstens mal den Mut gehabt zu versagen. Und das ist natürlich auch eine ganz große Qualität. Ich finde, das Allerschlimmste ist, wenn man noch nicht mal den Mut hat zu versagen und gar nichts macht. Und dann scheitert man eben.
Es gibt im Grunde zwei Hauptcharaktere in dem Buch, Vera und Merit. Es spielen noch andere eine große Rolle, die anderen Männer auch. Aber Merit ist ja ein Gegenentwurf oder ein ganz anderer Charakter als Vera. Sie haben gerade gesagt, man muss auch den Mut haben zu scheitern. Man muss die Dinge auch tun und immer wieder auf die Nase fallen und neu anfangen. Das macht Merit laufend. Während Vera ja mit 46 dann sagt, okay, jetzt Silvester, ich hau ab. Sind das so zwei ganz verschiedene Charaktere?
Ach, wahrscheinlich wären sie ein ganz glücklicher Mensch, wenn sie ein Mensch wären, also Merit und Vera. Das ist ja eine ganz alte Mädchenfreundschaft. Und Merit heißt da mit Nachnamen auch Wünsche und hat es mit ihren Wünschen, bevor sie das Kaufhaus Wünsche mit ihrem Bruder Friedrich Wünsche erbt in der kleinen Stadt, ja auch nur bis zur Imbissbuden, zu Geliebten des Imbissbudenbesitzers Kneidel gebracht. War da aber auch ganz glücklich. Also das war die Beziehung zu diesem Kneidel, war auch ein geglücktes Scheitern, würde ich mal sagen.
Naja, Wünsche sind ja relativ. Wenn man sich verliebt in einen Imbissbudenbesitzer, dann kann es das Schönste auf der Welt sein, mit diesem Imbissbudenbesitzer eine Imbissbude zu betreiben. Dann gibt es noch einen Dialog, da taucht dann wieder die Frau auf, Salome Schreiner, die im Städtchen bleibt, deren Identität aber von Vera in London angenommen wird, die also jetzt zur gleichen Zeit zufällig in dem Schwimmbad war. Das wird alles ein bisschen kompliziert. Sie müssen das Buch lesen, um das zu verstehen. Auf jeden Fall sagt Salome Schreiner in dem einen Dialog, sie sagte, das Wichtigste im Leben ist, dass man glücklich ist. Sie sagte, Glück ist nichts anderes, als einem geliebten Menschen nahe zu sein. Kann man das Glück so einfach beschreiben?
Ja.
Vielen Dank, Judith Kuckert. Wünsche, so heißt Ihr Roman über das schöne, große, traurige, liebenswerte Leben. Erschienen ist der Roman im Dumont Verlag Köln. Das Buch hat 300 Seiten und kostet 19,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.